Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute spreche ich mit Elternanwältin Tine Trojan aus Köln und ich freue mich total, Tine, dass du mich reingelassen hast, weil ich bin nämlich heute eine Stunde zu spät gekommen, weil ich meine Uhr falsch gestellt habe und deswegen bin ich sehr froh, dass wir trotzdem sprechen und dass du die Zeit irgendwie noch einräumst. Also erstmal schon mal vielen lieben Dank dafür.
Ja, schön, dass du da bist, Nicole. Ich bin auch froh, dass du noch gekommen bist.
Ja. Schön. Wir wollen aber heute nicht über das Zu-spät-Kommen sprechen, sondern vielleicht über das rechtliche Zu-spät-Kommen oder wir wollen euch heute Tipps geben, eigentlich bei vielen Sachen, die das Elternsein betrifft. Du bist sehr, sehr breit aufgestellt, Tine, auch in deiner Arbeit als Anwältin. Bei welchem Block wollen wir anfangen?
Ich bin Rechtsanwältin und Mediatorin und man findet mich unter Elternanwältin und ja, das ist, sag ich mal, ich bin nicht, wenn man Elternanwältin hört, dann denkt man vielleicht irgendwo an Scheidung oder so. Nein, das bin ich nicht. Ich habe angefangen, ich habe selbst drei Kinder mit Elternzeit, Elterngeld und Wiedereinstieg in die Arbeit und seit 2007 gibt es ja das Elterngeldgesetz, das heißt Elternzeit- und Elterngeldgesetz und seitdem bin ich darauf spezialisiert, also direkt von Anfang an. Das kam tatsächlich so, weil mein erster Sohn 2006 geboren wurde und da habe ich mich dann selbst als Arbeitsrechtlerin damit beschäftigt, ob ich nicht vielleicht auch die Möglichkeit habe, Elterngeld zu bekommen. Habe gemerkt, geht nicht. Andere haben geklagt, ich nicht. Ich wusste es dann schon. Und ja, das ist aber auf jeden Fall meine Expertise, meine Spezialisierung seit 2007.
Kurze Frage, warum ging das bei dir nicht? Warum hast du kein Elterngeld?
Es gibt Elterngeld für alle Kinder ab dem 01.01.2007, also wo die Kinder da geboren sind.
Okay.
Und mein Kind war einfach ein, zwei Wochen zu früh geboren. Ne? Und da kriegt man aber dann gar nichts.
Ne? Krass,
nicht,
okay.
Nicht so. Ja. So war das, genau. Und inzwischen habe ich noch zwei Kinder mehr zu anderen Zeiten. Dann gibt es jetzt Elterngeld Plus. Und es ändert sich immer. Es wird sich auch ändern. Es ist einfach ein politisch geprägtes Gebiet. Ja, und in der Zwischenzeit, wie gesagt, bin ich auch Mediatorin und habe insbesondere das Thema gleichberechtigte Elternschaft auch für mich gefunden. Da berate und vertrete ich und bin auch seit kurzem berufen in die Fachgruppe des neu gegründeten Bundesverband Vereinbarkeit.
Lass mal ganz kurz das Elterngeld ansprechen, weil du gesagt hast, gibt's Elterngeld Plus und so. Jetzt gibt's einige Hörerinnen, die hatten das Thema schon, aber das kommt vielleicht noch. Kannst du kurz zusammenfassen, wie der aktuelle Stand ist beim Elterngeld? Wer kriegt was? Was ist Maximum? Was ist neu quasi?
Okay. Also, was neu ist, damit muss ich anfangen, weil es gibt eine Grenze, nämlich von 175.000 Euro pro Kalenderjahr, also in dem Jahr, bevor das Kind geboren wurde. Das hört sich erstmal super viel an, ja. Aber wenn man das als auch Nicht-Verheiratete verdient, hat man keinen Anspruch aufs Elterngeld. So, und wenn das zwei Gutverdienende in einer Großstadt sind, dann hat man zum Beispiel, ne, weil Mama la Papp als Mutter, die vielleicht weniger verdient, der Vater aber vielleicht schon diese Grenze reißt, bekommt man kein Elterngeld.
Das war früher nicht so, oder?
Nein, das war, ganz früher war es bei 500.000 und das wurde immer weiter runter, es ging immer weiter runter.
Und damit werden wahrscheinlich auch manche wirklich auf den Steuerbescheid gucken, den man dann einreichen muss und wahrscheinlich auch manchmal bangen, was steht da drin, wenn man so an der Grenze auch ist, ne? Oder?
Auf jeden Fall und da muss man auch gucken und kann man sich auch beraten lassen, natürlich auch in Verbindung mit dem Steuerberater, was man dann auch abziehen kann. Also es geht immer um das zu versteuernde Einkommen des Kalenderjahres vor der Geburt. Aber von beiden Eltern und unabhängig, ob sie verheiratet sind oder nicht. Ja. Ansonsten ist beim Elterngeld seit 2015, sage ich mal, nicht so viel passiert. Seit 2015 gibt es das Elterngeld Plus noch. Und das ist einfach, das Elterngeld Plus ist im Vergleich zum Basiselterngeld, was früher einfach nur Elterngeld hieß, ist einfach die Hälfte, kann man sagen. Also die Hälfte der Summe, die man monatlich kriegt, aufs Doppelte der Zeit gestreckt. Also, Basiselterngeld ist 300 Euro bis 1.800 Euro, je nachdem, was man vorher verdient hat. Und Elterngeld Plus sind 150 Euro bis 900 Euro im Monat.
Aber dann bis zu, wie lange kann man das nehmen?
Ja, also es sind 12 plus 2 Monate Basiselterngeld und das Doppelte der Zeit für Elterngeld plus. Da gibt es natürlich noch so Besonderheiten mit Partnerschaftsbonus und so weiter, aber das ist es so im Überblick.
Würdest du grundsätzlich sagen, abschließend jetzt zum Thema Elterngeld, ist das aktuell eine gute Regelung oder findest du, da muss justiert werden und wenn ja, wo?
Oh, ja, da könnte ich jetzt eine eigene Folge zu machen. Also es ist einfach so, erstmal finde ich, darum habe ich das auch direkt am Anfang angesprochen, diese Grenze nach oben finde ich schwierig. Denn unter anderem wurde das Elterngeld auch darum eingeführt, um auch Mütter und auch gut ausgebildete Mütter dazu bekommen oder auch denen irgendwie die Angst zu nehmen, Kinder zu bekommen. Ob das so der Fall jetzt ist, weiß ich nicht. Zudem ist es fair, ist es gleichberechtigt, wenn man einen Partner hat oder ne, einer von beiden viel mehr verdient und dann kriegt man kein Elterngeld. Also das lasse ich mal dahingestellt. Also das ist das eine. Das andere ist, wie sieht es aus? Es gibt 2 Partnermonate. Das heißt, ne, ich habe es eben kurz angesprochen, beim Basiselterngeld 12 plus 2. Das ist auch wieder diese klassische Verteilung, die ich eigentlich gar nicht so nennen will. 12 nimmt der eine, 2, genau,
macht
die Mama, nein. Und 2 der Papa, die Partnermonate. Und das ist in anderen Ländern ganz anders, dass man diese 2, die derjenige mindestens nehmen muss, der weniger, also kürzer Elterngeld bezieht, die sollte nach oben gesetzt werden. Unbedingt. Also meines Erachtens sollte das halb-halb sein. Ja. Also bei 14 Monaten jeder 7 Monate. Und wenn man es nicht nimmt, dann gibt es nicht, dann verfällt die oder wie auch immer. Dann würden auch Eltern, Mutter, Vater auch im Arbeitsleben vielleicht gegenüber dem Arbeitgebenden anders gesehen, also gleich gesehen und nicht gesagt, ach, da geht ja einer wieder in Elternzeit. Ich glaube, es würde dazu führen, dass Männer, Väter eher mehr in Elternzeit mit Elterngeld gehen würden, denn seit es das Elterngeld gibt, seit 2007, sind Väter, haben überhaupt angefangen, in Elternzeit zu gehen.
Genau.
So kann ich sagen, weil die Elternzeit gab es schon früher, aber die Elternzeit hieß dann Mama-Urlaub oder so. Ja, also ich möchte es gar nicht hier so laut sagen.
Das ist ein sehr gutes Wort, Mama-Urlaub. Ne?
Ja.
Wir sind alle im Urlaub, seitdem wir Mütter sind.
Also darum, 2007 hat sich viel getan seitdem, weil da kommen auch die Mütter und fragen, ja, ich kriege jetzt ein Jahr Elterngeld und was danach? Ich, ja, wie danach? Da muss man arbeiten. Ja, das ist halt, ne, das ist so. Und auch Männer haben sich angefangen zu trauen, diese 2 Monate zu nehmen.
Ja.
Wie ist es denn, wenn der Gesetzgeber sagt, ja, du kannst 7 nehmen und wenn du die nicht nimmst, dann kann auch nicht deine Partnerin die nehmen. Also da sollte man ansetzen.
Total
und das habe ich, also das habe ich auch tatsächlich, wurde ich mal gehört zum Familienbericht und habe das auch wirklich politischen Foren kundgetan, aber es ist natürlich, ja, ich habe das Gefühl, dass traut man sich noch nicht hier in Deutschland. Aber ne, das Ehegattensplitting gibt es ja auch noch. Da sind so einige Punkte, da müsste man auf jeden Fall ran.
Sehe ich auch so. Jetzt hast du gerade schon aber angedeutet, dein Berufsumfeld, dein quasi Portfolio, das umfasst noch mehr. Elterngeld ist die eine Sache. Aber ja, wenn man Eltern wird, hat das halt Einflüsse oder Konsequenzen nicht nur für das persönliche Leben, sondern auch für die Arbeitswelt und auch, da viele jetzt denken wir jetzt noch nicht dran, aber auch sogar für die Rente. Das bedenkt man da gar nicht.
Nein.
Was sind so für Punkte, wo du in deinem Arbeitsumfeld gemerkt hast, meine Güte, das haben wir Leute gar nicht auf dem Schirm.
Ja, also es sind 2 Sachen, die du hier gerade angesprochen hast. Einmal Konsequenzen für die Arbeit. Also das ist Elternzeit. Ne? Wir haben ja eben Elterngeld, das ist die Beziehung zum Staat. Elternzeit ist die Beziehung zum Arbeitgebenden, also ne, als Mutter, als arbeitnehmende Mütter und, zum Arbeitgebenden. Und da ist es so, dass man ja Elternzeit nehmen kann, pro Elternteil und Kind je 3 Jahre. So, und das kann man, wenn man auch mal ein bisschen der Zeit verschiebt, bis zum 8. Geburtstag des Kindes nehmen, ja, diese 3 Jahre insgesamt. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe am Anfang meiner Beratungszeit oft auch nur bis zu diesem 8. Lebensjahr beraten. Weil ne, es ging darum, ja, wie bekomme ich Elterngeld so, dass es für mich am besten ist? Ne? Wie machen wir das? Wie regeln wir das? Da, ne? Da habe ich auch die Paare beraten. Und da blieb es dann aber manchmal. Und inzwischen, wo ich jetzt auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe und auch merke, dass es tatsächlich so ist, es ist ja in den Großstädten so, dass sich jede zweite Ehe scheiden lässt. Also die Trennungen nehmen zu und je älter man ist, desto mehr kommt das auch näher. Ja? Da ist es einfach Thema, dass man überlegt, was heißt das für mich?
Jetzt ganz aktuell, prominenter Trennungsfall auch mit zwei Kindern, sind Christian Ulmen und Colleen Ulmen-Fernandes. Ne? Die Kinder sind auch so im Teenie-Alter quasi. Und meistens sagt ja auch die Statistik oder die Lebenserfahrung, dass dann die Trennung, dann hat man irgendwann genug, dann weiß man, man will so weit zusammenbleiben. Oder das ist so oft auch auf die Zeit, wo die so Trennungen passieren können.
Ja, ne? Also in der Statistik sagt man 13, 14 Jahre, da trennen sich die meisten nach 13, 14 Jahren Ehe. Und da ist es natürlich so, da hat man dieses Thema Elternzeit und Elterngeld, das ist schon lange vorbei, ne? Vielleicht die ersten Kinder werden Flügge, so in der Richtung. Und da guckt man dann vielleicht auch mal nach vorne, bei dem einen fängt die Midlife-Crisis an, und überlegt, wie sieht denn das aus, ne? Dann langsam trennen sich auch welche in dem Bekanntenkreis. Und da überlegt mir was heißt das denn jetzt? Ich habe jetzt die ganze Zeit vielleicht Teilzeit gearbeitet, weil ich habe mich gekümmert, ne? Jetzt wollte ich eigentlich jetzt so loslegen und schwupp, auf einmal ist die Trennung da. Mhm. Und dann wird irgendwie, ne, man denkt, ich habe ja keinen Ehevertrag, aber das Gesetz wird das schon regeln, das wird ja schon gerecht sein. Das Gesetz probiert und die Rechtsprechung gerecht zu sein, aber natürlich das, was man eigentlich gelebt hat und vielleicht auch vereinbart hat, aber vielleicht nicht verbindlich, also verbindlich ist es leider im Familienrecht nur notariell, dass man da dann auf einmal merkt, oh Gott, was heißt das jetzt für mich? Und das Schlimme ist, und da muss ich auch wirklich sagen, also darum, das ist auch mein Herzensanliegen, hier wirklich aufzuwecken. Bitte, bitte wacht auf, guckt, schaut, kümmert euch. Also ich kann nur sagen, ohne Ehevertrag oder auch wenn man nicht verheiratet ist, ohne wirklich verbindliche notarielle Vereinbarung würde ich keinem raten, zusammen ein Kind zu bekommen. Weil es tatsächlich so ist, es gibt Care-Arbeit, es gibt finanzielle Themen und so weiter. Und die lebt man in irgendeiner Form, jeder wie er will. Ja? Aber man lebt sie und irgendwer muss sich auch in der Regel mehr um diese Themen kümmern, also vor allem um die Kinder oder um Care-Arbeit. Und das hat dann Konsequenzen für andere Zeiten. Ja? Das hat Konsequenzen für die Rente. Und es ist einfach so, selbst wenn man sich dann scheiden lässt, denkt man, es wird ja alles getrennt. Ja, aber es ist nicht so, dass man sich, dass man quasi heiratet in dem Zeitpunkt, wo man die Kinder kriegt und dann lässt man sich scheiden mit Antrag der Scheidung. Nee, wer macht das denn? Also das ist ja irreal. Und es gibt zum Beispiel, was viele nicht wissen, es gibt keinen Karriereausgleich. Ne? Und wenn man sich dann, nehmen wir dieses Beispiel, die beiden, ich weiß gar nicht, wie alt die sind, so Mitte 40 oder so.
Würde ich sagen, Mitte, Ende 40.
So, also die haben noch ein bisschen Zeit zu arbeiten. Mhm. So, und wenn jetzt einer da weniger gemacht hat, als er hätte machen können, weil halt die Kinder da waren, weil er sich mehr gekümmert hat und darum vielleicht nicht dieses Standing hat oder nicht diese Aufträge hat, ne, als Selbstständiger oder auch als Angestellter, da kann man ja auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Jahre Teilzeit gearbeitet. Wenn ich jetzt Vollzeit gearbeitet hätte, da wäre ich jetzt irgendwie schon 5 Schritte weiter, ne? Da wäre ich jetzt Director. Bin ich jetzt nicht, aber der Arbeitgeber guckt schon darüber hinweg und sagt so, ihr habt euch getrennt, komm, dann kriegst du die Stelle. Nein, so ist es eben nicht. Und diesen Ausgleich gibt es nicht. Und das muss einem ganz klar sein. Es ist für mich auch wirklich unverständlich, also ich arbeite mit einer Notarin zusammen und die hat auch gesagt, es gab eine Familienrechtsreform 2008, 2009. Da davor galt, ob man das gut findet oder nicht, einmal Chefarztgattin, immer Chefarztgattin, also dieses Thema, dass der Lebensstandard gleich bleiben muss. Ne? Das kann man natürlich, ne? Das ist jetzt ein blödes Beispiel, sage ich mal, aber
es wurde was erhalten, was war.
Genau, es
was
wurde
bestand.
Also du hast dich auf etwas verlassen, eingelassen und das wurde erhalten. Mhm. So, das gibt's nicht mehr, ist ja auch okay, Nur alle Notare dachten, so, jetzt wird uns hier die Bude eingerannt, weil alle Frauen wer einen Ehevertrag machen, weil das kann ja gar nicht sein. Weil jeder, der eigentlich mehr Care-Arbeit macht, der muss das verbindlich anders regeln als der Standard, wenn, also man schließt ja einen Vertrag mit der Ehe, als der Standardvertrag durch die Hochzeit. Fast keiner kam. Warum? Weil es einfach nicht so kommuniziert wurde. Und jetzt, inzwischen, sind ja einige Jahre vergangen seitdem, also jetzt wird es wirklich Zeit. Es wird es Zeit, wirklich aufzuwachen und zu sagen, okay, also ich möchte eine verbindliche Regelung für mich und ich möchte genau das, was wir individuell für uns in irgendeiner Form vereinbart haben, was wir leben, das möchte ich auch fixiert haben, weil darauf möchte ich mich verlassen können. Nicht, wenn sich dann einer trennt und dann sagt, ja, wir haben zwar irgendwie in der Elternzeit für dich Geld zurückgelegt oder weil du die schlechtere Steuerklasse hattest, da wird ja keiner mehr dann, wenn man sich scheiden lässt, darauf zurückkommen und sagen, so, jetzt teilen wir das. Also es ist nämlich so bei der Scheidung, das wissen viele nicht, selbst das, was für einen dann für eine Person weggelegt wurde, wird auch bei der Scheidung geteilt. So, also das heißt, man hat es eigentlich ganz anders vor. Das sollte dem, sage ich mal, dem mehr Care-Arbeiten zugutekommen. Und das passiert aber nicht so, wenn man das nicht notariell beurkundet.
Dann wird, so wie sich das jetzt gerade anhört, hört sich echt an, als würde man an falschen Stellen teilen.
Also, ja, und dann, es ist auch teilweise so. Es läuft sowas ab und man hat dann keinen Einfluss mehr darauf. Also man hat natürlich einen Einfluss, wenn man einen einsichtigen Partner, Ex-Partner hat. Und aber meistens hat er ja kein Interesse mehr, irgendwo entgegenzukommen.
Wenn die Kacke am Dampf ist, wird er gar nichts machen.
Genau, und das ist halt so wichtig. Ich denke, wenn man sich auf irgendein Arbeits- und Familienmodell einlässt, dann muss man das fixieren. Und man kann nicht auch irgendwelche schriftlichen Liebesbriefe oder selbst irgendwas ausgearbeitet.
Dir soll es immer gut gehen, Schatz.
Ja, oder uns gehört alles und alles wird geteilt. Ja. Ne? Ja. Alles, was ich spare, ist in der Rente. Die Rente gehört uns zu zweit. Ja, das gilt halt nicht.
Jetzt kriegen wahrscheinlich viele so irgendwie einen verengten Hals und denken, boah, wir haben auch keinen Ehevertrag, ich habe auch keinen. Was macht man denn jetzt? Also heute Abend mal vorm Schlafengehen ein Gespräch führen oder was würdest du raten? Und überhaupt die Frage, kann man überhaupt noch was oder ist es dann schon zu spät?
Ja. Also es ist erst zu spät, wenn einer den Antrag auf Scheidung einreicht. Ne? Also das weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht bei vielen der Fall, die jetzt hier zuhören. Nein, also ich bin sogar der Meinung, das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber ein Ehevertrag oder sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Themen, das ist was Persönliches und sogar was Romantisches. Denn es geht darum, den anderen wertzuschätzen und auch das, was er einbringt in der Ehe, in der Partnerschaft, anzuerkennen. Und darum, ne, also wenn viele jetzt am Anfang irgendwie viel Geld ausgeben für die Hochzeit, für Urlaub, für Babyklamotten, dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch was dafür einkalkulieren. Und das nicht nur ganz am Anfang, sondern wie gesagt, gerade wenn es kriselt, wenn man denkt, weiß ich nicht, die Midlife-Crisis kommt um die Ecke, dann ist genau die richtige Zeit. Und dann, es ist auch so, ne, das muss man auch sagen, Notare haben auch ihre Standardklauseln. Darum würde ich immer dazu raten, dass man zu jemandem geht, um das wirklich auch aufzuarbeiten. Weil da kommt auch viel hoch. Es ist einfach ein Thema, es ist ein zwischenmenschliches Thema und also seit ich wirklich auch die Co-Mediation kennengelernt habe, das heißt, man kommt zu zweit als Paar zu zwei Mediatoren und die sind nicht parteiisch, da passiert wirklich viel. Da geht es wirklich um Wünsche, Bedürfnisse, dass man die erstmal aufarbeitet und mal guckt, wo wirklich Probleme liegen, oder wo sich der eine, der auch vielleicht immer viel mehr gearbeitet hat und sagt, boah, ich hätte gar nicht so viel arbeiten wollen. Ja, also dass man da mal reingeht und dann mal sagt, so, was ist denn jetzt wirklich Thema, ja? Und dann im zweiten Schritt sagt, okay, das, was da jetzt rauskommt, was wir erarbeitet haben, das möchten wir festhalten.
Können wir ein anschauliches Beispiel machen? Was könnte ein Ehevertrag regeln, was das Gesetz bei einer Scheidung und bei zwei Kindern nicht regeln würde? Wenn wir beim klassischen Fall bleiben, Mann hat nahezu Vollzeit gearbeitet und Frau ist in die Teilzeit gegangen. Die Kinder sind jetzt 12, 13, es kommt zur Scheidung. So, was würde ein Ehevertrag wem helfen und wie könnte das aussehen?
Also es gibt viele Punkte. Also der eine Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist zum Beispiel, wenn dann in diesem Fall für die Frau zum Beispiel was angespart wurde für die Rente, dass man das fixiert, dass das wirklich in der Trennung ganz der Frau zukommt, zum Beispiel. Dann, es gibt zum Beispiel auch bei einer ganz normalen Scheidung nach dem Gesetz, wird halt das, was während der Ehe jedem gehört hat, dann oder eingezahlt wurde zur Rente, geteilt. Und es gibt aber auch, es gibt so Grenzen und alles, was darunter ist, das wird halt nicht geteilt. So kann es passieren, dass der eine ganz viele verschiedene Renten hat und die alle so unter diesem Level blieben und mit denen nichts passiert, also nicht geteilt wird. Solche Dinge. Man kann überlegen, was passiert, wenn man Eigentum hat, ein Haus. Wie ist das da? Ne? Wer möchte da oder wer soll da eher bleiben? Ebenso geht es, also es gibt viele Punkte. Es gibt, er hat auch noch mal was damit zu tun, irgendwie mit Erbe und so weiter.
Okay, da kommt ganz viele. Also letztendlich aber würde ich sagen, kann man es vielleicht zusammenfassen, man guckt auf das gesamte Vermögen in Sachen Betriebsrenten, gesetzliche Rente, Immobilien, Sparverträge und schaut dann, wie können wir es auch nach der Scheidung gerechter verteilen oder fairer verteilen oder gleich verteilen ungefähr? Könnte man das so regeln?
Ja, und es ist halt, also was noch der Punkt ist, also ich kann nur sagen, jetzt von meinen Mandanten sprechen, also es ist ja ganz oft so, dass man Kinder bekommt und noch gar nicht verheiratet ist und dann irgendwann heiratet. So, das ist, und das ist auch vor der Heirat und nach der Heirat ist auch nochmal ein anderer gesetzlicher Zustand. Aber eigentlich möchte man sich ja unterstützen in der Zeit der Familienphase, also wenn die Kinder da sind. Und das ist auch nochmal sowas, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir möchten gar nicht einen Ausgleich ab der Hochzeit, sondern ab dem Zeitpunkt, wo man zusammen Kinder hat. Weil dann ergeben sich ja Ungleichheiten. Und es ist einfach so, ab dem zweiten Kind geht es total auseinander in der Regel. Also in der Regel ist es so, oder oft ist es so, vorher ist es ziemlich ausgeglichen. Beim ersten Kind geht es schon ein bisschen auseinander. Und beim zweiten Kind wirklich verdient in der Regel der Mann viel mehr und die Frau leider weniger.
So. Das heißt, es muss, also wir sind jetzt beim klassischen Beispiel geblieben und jetzt hören vielleicht Männer zu und sagen, oh ja, ganz toll, ne? Ganz, ganz tolle Idee. Aber es muss es auch nicht heißen, es ist schon für beide gut, oder?
Ja, es ist einfach so, dass ja auch Männer dann wissen, was auf sie zukommt, ne? Oder Väter. Ja? Und dieses Ganze, ist, man muss einfach sagen, es gibt gerade, wenn es viele Punkte gibt, gibt es ja ganz schnell auch einen Rosenkrieg. Ne? Dann gibt es ein Gezerre an den Kindern. Also was ich auch immer mitkriege, ist, obwohl ich ja selber keine Scheidung mache, aber es ist einfach so, dass dann je nachdem, was für ein Modell man fährt, ne, bei dem Wechselmodell 50-50, dann haben die Kinder große Loyalitätskonflikte. Es ist schwierig. Und wenn man das vorwegnimmt, wenn man das regelt, muss man schon gar nicht dran drehen, ne? Weil dann kann auch schon so ein Thema Unterhalt nicht mehr so problematisch sein und dass dann manche denken, ach ja, dann mache ich mal 50-50, auch wenn ich Vollzeit arbeite, dann muss ich weniger zahlen. Das ist halt, ne, das passiert dann so nicht.
Vor allem würde man sich über so etwas wahrscheinlich im Idealfall Gedanken machen, wenn es alles noch eine relativ entspannte Situation ist, so, ne? Genau. Also man würde sich zu einem anderen, gut überlegten, bewusst gewählten Zeitpunkt überlegen, was ist im Fall, wenn, wir hoffen, es kommt nicht dazu, aber wenn, regeln wir es so. Und ich bin mir sicher, das ist auch nicht in Stein gemeißelt, man könnte es auch noch verändern.
Ja, also sagen wir mal so, wenn es im Ehevertrag ist und der ist der notariell, dann ist der so. Wenn sich aber die Situation ändert und man, wenn beide der Meinung sind, man muss es ändern, kann man es natürlich ändern. So. Aber es ist tatsächlich so, dass dass es die Kinder schon oft leiden in solchen Fällen. Und darum würde ich schon, also ne, weil ne, Elternanwältin, da habe ich schon auch so meinen Blick drauf. Ne?
Kann man Pi mal Daumen sagen, was so eine notarielle Vertragsaufsetzung kostet? Gibt es da also irgendeine Idee, dass man hat, alles klar, das müssen wir auf jeden Fall, sollten wir da auf jeden Fall für einrechnen,
einkalkulieren? Nee, gibt es nicht, weil es kommt immer drauf an, auf den Streitwert, es kommt drauf an, was man hat, über was der Vertrag dann handelt. Okay. Und da muss man gucken, man kann halt bei Anwälten, die einen vorher beraten oder Mediatoren, da kann man halt Stundenvereinbarungen machen, da kann man das eher dann kalkulieren. Ne? Mhm. Da kann man auch sagen, um was es geht und die können dann sagen, das ist mein Stundensatz und so viele Stunden brauche ich und da kann man dann besser kalkulieren. Also was heißt besser? Man kann auch sehr gut bei Notaren kalkulieren, da muss man nur wissen, um was es geht. Mhm. Ne? Und das ist sehr unterschiedlich.
Wie essentiell findest du diesen Ehevertrag? Findest du, das ist, kann man machen oder findest du, sollte man oder müsste man unbedingt machen?
Also ich würde ohne Ehevertrag überhaupt keine Hochzeit mehr eingehen und ich würde auch ohne so einen Vertrag auch kein Kind mehr bekommen. Mhm. Sonst kann man sagen, okay, jeder ist für sich selbst zuständig und Finanzen total getrennt, aber ehrlich gesagt, also nachdem ich selber 3 Kinder habe, also wie das funktionieren soll, dann mit Kita und Kinderbetreuung, das weiß ich nicht, denn ne, das finde ich schwierig.
Ja. Wenn Paare zu dir kommen und besprechen das und gehen das ein, ist das eher etwas, also wo du sagst, das ist rundum eigentlich ein positives Erlebnis mehr als ein negatives, weil man dann weiß, wir haben das jetzt mal angegangen, wir haben das geregelt und dann ist auch quasi, können wir in Frieden weiterleben erstmal so? Oder ist das eher auch, klar, du hast angesprochen, wenn man jetzt da schon kurz vor einer Scheidung oder Trennung ist, ist das natürlich nochmal was anderes, aber grundsätzlich die Menschen, die das machen, die Paare, die das machen und sich dafür Zeit, Gedanken nehmen und das festsetzen, ist das für die grundsätzlich dann besser? Führen sie eine glücklichere Beziehung danach?
Ja, also das kann ich natürlich nicht für alle sagen, aber ich habe schon das Gefühl, das ist was, was Verbindendes und da ist wirklich eine ziemliche Ehrlichkeit im Raum und das geht halt, ne, das geht auch über das Rechtliche. Das ist wirklich Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle und wie wollen wir denn leben? Und das ist auch nicht mit einem Termin gemacht, denn man muss erstmal überlegen, was möchte ich denn eigentlich? Und ne, ist denn das, wie wir leben, das, was ich möchte? Und darum, das ist, also ich finde, es führt zum Wachsen der Verbindung, der Beziehung. Und für jeden Einzelnen und für die beiden zusammen. Also ich finde das wirklich sehr bereichernd eher. Also es ist dem ähnlich, wenn jemand nur kommt zur Elternzeit Elterngeld oder früher nur zu diesen Themen kam, das war auch sehr, sehr positiv besetzt und so weiter. Und dass, wenn es in Richtung Ehevertrag geht, geht es tiefer. Da kommt auch noch mal mehr raus. Aber ich habe das Gefühl, dass dann dass sie rausgehen mit einer Freude oder mit so einem Gefühl, oh, jetzt haben wir was geschafft und wir sind uns näher gekommen.
Mhm. Ja, weil es dann, das ist wirklich sowas wie, keine Ahnung, so eine Lebensversicherung für die Familie, so zum Beispiel, ne? Oder gleichzusetzen mit, was haben wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht? Wir haben so ein, was ist, wenn wir sterben? Haben wir uns komplett mit auseinandergesetzt? Was wollen wir? Was machen wir? Was passiert mit den Kindern? Da will man normalerweise nicht drüber nachdenken. Aber viele Gedanken und so, da haben wir auch, das hat echt Energie gekostet. Aber als wir damit fertig waren, war das ein mega gutes Problem. Das war so ein kleiner Frieden halt, ne?
Das ist ja ähnlich. Also es ist, du hast gesagt, Versicherung. Ja. Ja, ein Ehevertrag ist auch wie eine Versicherung. Mhm. Und eine Versicherung, die möchte man erstmal nicht haben, ne? Auch, die kostet auch was. Aber wenn man sie hat, dann ist man in dem Notfall, ne, für den ist sie ja, ist man total froh. So. Und wenn du jetzt sagst, ja, ihr habt auch euch überlegt, was passiert, wenn ihr sterbt. Mhm. Ja, sterben muss jeder. Mhm. Ja, aber sich trennen muss zwar nicht jeder, aber jede viele. Ehe, genau, jede zweite Ehe scheitert. Also von daher, warum schiebt man das so weit weg? Gute Frage. Es ist menschlich, ne? Es ist menschlich, man möchte nicht an sowas denken, aber es ist naiv. Und das tut mir leid, darum sage ich Augen auf und mein Herzensanliegen ist es, bitte, bitte kümmert euch darum. Besser jetzt als zu spät.
Ein Weckruf von Tine Trojan. Besser kann man, glaube ich, nicht schließen. Also rüttelt euch jetzt nochmal, überlegt nochmal. Nein, so schlimm war es nicht gemeint, aber ich glaube schon, dass das ein guter Punkt ist, sich Gedanken zu machen. Und das Schöne, finde ich, auch was du gesagt hast, ist, dass es nicht zu spät ist. Man kann jetzt auch nochmal überlegen und ganz ehrlich, also eigentlich wäre schön, wenn das verpflichtend wäre, ne? Wenn das schon gesetzlich nicht möglich ist, dass man das so regelt, dann wäre es schön, wenn es verpflichtend wäre, keine Ahnung, mit dem Gang zum Standesamt oder dem ersten Gang zur ersten Geburtsurkunde, dass man da mal so ein Beratungsgespräch bekommt und sagt, haben Sie eigentlich darüber schon nachgedacht?
Ja, unbedingt. Also ich finde es auch total schlimm. Viele wissen ja gar nicht, dass sie durch eine Ehe einen Vertrag schließen. Genau. Nur das ist ein Standardvertrag, der überhaupt nicht zu ihnen passt. Mhm. Und was hat er denn für Konsequenzen, wenn man sich trennt? Also ich wette, wenn man hier durch die Straßen geht, 80-90% wissen gar nicht, was das heißt.
Natürlich nicht.
Und das ist halt das Problem. Ne? Das ist nicht das weiße Kleid oder so. Mhm. Damit ist ziemlich viel verbunden. Mhm. Und ziemlich viel verbunden, was gar nicht mit dem Paar an sich zu tun hat. Und was gar nicht mit dem zu tun hat, wie sie miteinander umgehen wollen und leben wollen. Und das ist einfach das, wo ich denke, bitte aufwachen. Bitte kümmert euch um euch, euer Leben. Nehmt es in die Hand und regelt es so, wie es zu euch passt.
Vielen lieben Dank für die vielen guten Tipps. Die Elternanwältin war das für euch. Und wenn ihr Kontakt zu Tina haben wollt, findet ihr das in den Shownotes, wo ihr sie findet, wo ihr Beratung haben könnt. Und ich finde, das ist so eine Folge, wo man danach nochmal auf jeden Fall mit seinem Partner sprechen sollte und ein bisschen überlegen sollte. Weil, ganz richtig, was du gerade gesagt hast, dass man macht sich über so vermeintliche Sachen Gedanken, die nicht wichtig sind, das Kleid, die Blumen etc., aber viel, viel mehr oder viel wichtiger ist eben, diesen blöden gesetzlichen Standardvertrag mal zu überchecken und zu schauen, wie können wir den individuell gestalten. Und in solchen Fällen kannst du helfen.
Das ist richtig.
Ganz lieben Dank für dieses Gespräch, liebe Tine.
Ja, vielen Dank, Nicole.
Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Infos zu Tine findet ihr in den Shownotes und auch Teaser zu dieser Folge auf Instagram. Wenn ihr diese Folge mögt und ihr denkt, dass sie euch weitergebracht hat, dann empfehlt sie gerne weiter, hinterlasst ein paar Sternchen oder gute Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch immer sehr, weil das Leben von uns Eltern, das entwickelt sich ja wirklich von jeden Tag, Woche zu Woche weiter. Es gibt immer wieder neue Themen und wenn ihr denkt, Mensch, da müsste man mal drüber sprechen, immer her damit. Danke fürs Zuhören, euch einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Mamas, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.